Unser Wochenthema lautet Heil werden unter dem Kreuz. Das ist das Wochenthema, das wir in den Hauskreisen und in den Kleingruppen in den kommenden Tagen miteinander behandeln wollen. Dafür gibt es eine Reihe von Bibelstellen, die vorgegeben sind, vorgeschlagen wurden. Und auch drei Fragen, die jeweils immer am Ende des Kapitels gestellt werden. Und der Sonntaggottesdienst, die Predigt im Sonntaggottesdienst soll ja ein Stück Einleitung in diese Gesprächskreise sein. Und ich habe mir ausgesucht, das Wort aus Jesaja 53, das wir gerade schon eben gehört haben, ein Bibelwort aus diesem langen Text: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Im Zentrum unseres Glaubens steht der gekreuzigte Christus. Das Kreuz ist, wenn man so will, das Markenzeichen des Evangeliums und das Markenzeichen des christlichen Glaubens. Und wenn wir an Kreuz denken, dann dürfen wir uns nicht solche Kreuze vorstellen, wie sie hier an unserer Wand hängen, die schön zurechtgemacht sind, poliert mit einem Goldstreifen, auch nicht die versilberten Kreuze, sondern dann müssen wir uns dieses furchtbare Marterinstrument vorstellen, dieses Fluchholz, so sagt die Bibel, das auf Golgatha stand. Also wenn man das eins zu eins übertragen wollte, was denn das Kreuz damals bedeutete, dann müsste man in den Kirchen einen Galgen aufstellen, einen furchtbaren Galgen mit Schlinge daran, um deutlich zu machen, welche schreckliche Bedeutung das Kreuz hatte. Heute ist es einfach nur ein Symbol, ein Schmuckstück, das wir uns umhängen. Aber es war in der Zeit Jesu ein furchtbares Symbol. Und für die Bibel war völlig klar, dass der, der an so einem Kreuz stirbt, an so einem Holz hängt, verflucht ist. Deswegen wurde von dem Kreuz auch als vom Fluchholz gesprochen. Das war das Kreuz, an dem Jesus Christus starb. Und Jesaja 53 gibt dafür auch eine Begründung an und sagt, Jesus starb am Kreuz, weil er unsere Schuld, unsere Krankheit, unser Versagen und so weiter getragen hat. Und wir haben heute Morgen in den Eingangsworten gehört, dass Gott den Schuldbrief, die Schuldforderung, die er gegen jeden Menschen von uns hat, dort ans Kreuz geheftet hat. Aber nicht, um gewissermaßen die dritte Mahnung auszusprechen, nach der dann das Gerichtsverfahren kommt, sondern um uns damit mitzuteilen, diese Schuld ist dir vergeben. Ich habe nichts mehr gegen dich. Der Schuldbrief ist hinweggetan, sagt Paulus im Kolosserbrief. Er ist durchgerissen. Er hat keine Bedeutung mehr für dich. Allerdings, und das muss dazu gesagt werden, Gott erwartet, dass wir uns die Quittung über unsere bezahlte Schuld persönlich abholen. Er hat alle Sünden der Menschen vergeben am Kreuz von Golgatha. Und dieser Schuldbrief umfasst alle Schuld der Menschheit. Der vergangenen, gegenwärtigen, auch der zukünftigen Schuld. Die sind mit gemeint. Dieser Brief umfasst alle Schuld der Menschen. Aber Gott erwartet, dass jeder Einzelne kommt und sich seine Quittung abholt, dass seine Schuld bezahlt ist. Nun könnte man natürlich nachhaken und sagen, Gott, warum erwartest du das von uns? Warum willst du das, dass die Menschen sich auf den Weg machen, unter das Kreuz gehen, zu Jesus kommen und sich die persönliche Quittung geben lassen? Und man könnte darauf antworten und sagen, wer bist du, dass du so mit Gott redest? Wenn Gott das beschlossen hat, ist das seine Sache. Und du kannst froh darüber sein, dass dein Schuldbrief zerrissen ist. Dann ist es doch egal, welche Bedingungen Gott stellt, damit diese Vergebung auch in dein Leben hineinkommt. So könnte man antworten, Gott ist Gott. Und wer sind wir, dass wir ihm Vorschriften machen, wie er denn vorzugehen hat? Aber das wäre nicht evangeliumsgemäß geantwortet. Gott gibt ja bekannt, warum er will, dass wir persönlich kommen. Gott macht das auf Schritt und Tritt im Evangelium deutlich, weil er uns nicht nur unsere Schuld vergeben will, sondern weil er gerne eine persönliche Beziehung zu seinen Schuldnern haben möchte. Gott hasst die Sünde, das ist wahr, aber er liebt den Sünder.
Und weil er den Sünder liebt, möchte er gerne, dass du kommst. Und dass du eintrittst in eine persönliche Beziehung zu ihm. Und er wünscht sich ein zweites. Und das ist nur möglich, wenn es zu einer persönlichen Beziehung zwischen dir und dem Gekreuzigten, zwischen dir und Jesus kommt. Er wünscht sich, dass du innerlich heil wirst. Gott weiß ja, dass deine Schuld und die Schuld anderer Menschen in deinem Leben Spuren hinterlassen haben. Das Schlimmste, was die Sünde in unserem Leben macht, unsere eigene und auch die Sünde anderer Menschen ist, dass wir zu Knechten werden. Zu Sklaven. Dass wir sündigen müssen, auch wenn wir es gar nicht wollen. Kennst du das? Ich denke an jemanden, der mal zu mir kam und eine Lebensbeichte abgelegt hat. Und in dieser Lebensbeichte sagte, erst wollte ich. Und dann nannte er seine Sünde. Und jetzt muss ich. Erst wollte ich. Und jetzt muss ich. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Ich bin ein Knecht meiner Sünde geworden. Ein Sklave. Und der Apostel Paulus macht eine ähnliche Erfahrung mit sich selbst. Er sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und deshalb weiß Gott, dass es nicht reicht, wenn dir deine Schuld vergeben wird. Vielleicht sogar immer wieder neu deine Schuld vergeben wird. Sondern dass es nötig ist, dass du innerlich geheilt wirst. Dass die Wunden deines Lebens sich schließen. Vielleicht zunächst vernarben. Und dann irgendwann völlig unsichtbar werden. Das ist Gottes Absicht. Und darum möchte er, dass du selber kommst. Eine persönliche Beziehung mit ihm aufbaust unter dem Kreuz und Heilung erlebst. Durch seine Wunden, durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Wir verstehen dieses Wort aus Jesaja 53 als ein prophetisches Wort. Und es ist ja auch ein prophetisches Wort auf Jesus hin. Das ist einer der wunderbaren Belege dafür, dass die Bibel wahr ist. Weil einer 500 Jahre vor Christus in etwa plötzlich den Blick freikriegt durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist ja auf Jesaja. Und er hat einen freien Blick und kann in die Zukunft schauen. Und er sieht dort in der Zukunft das Kreuz Jesu. Er hat noch keinen Namen. Für den, der da am Kreuz hängt, sondern er redet einfach von diesem, den er dort am Kreuz hängen sieht, als vom Knecht Gottes. Aber er beschreibt ihn, er beschreibt, was er dort in Zukunft 500 Jahre später sieht. Nämlich, dass dieser Gekreuzigte die Schuld der Menschen auf sich nimmt, wir haben das gerade gehört. Dass er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird und seinen Mund nicht auftut vor seinem Scherer. Dass die Leute ihn verachten, die drumherum stehen und sagen, der ist um seine eigenen Sünde willen dort gekreuzigt worden, der hat selber Schuld. Und dass er bereitwillig all das auf sich nimmt. Ohne zu klagen. Ohne sich dagegen aufzulehnen. Und dann sagt Jesaja, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er sieht 500 Jahre vorher prophetisch das Kreuzesgeschehen. Und nun ist etwas ganz Merkwürdiges mit diesem Text, nämlich, dass Jesaja etwas Zukünftiges sieht, aber das, was er da zukünftig sieht, in der Vergangenheitsform ausdrückt. Er sagt also nicht, da wird einer kommen, der geht wie ein Lamm zur Schlachtbank. Der wird unsere Sünden auf sich nehmen. Der wird unsere Krankheiten tragen und unsere Missetaten und so weiter, sondern er sagt, er trug. Er redet in der Vergangenheitsform von diesem Gekreuzigten. Als wäre das, was er da in Zukunft sieht, schon längst passiert. Und wir merken an dieser Stelle, dass es offensichtlich für Jesaja so ist, dass das, was da am Kreuz passiert, für ihn in Zukunft und für uns in der Vergangenheit, etwas ist, was zeitüberragende Bedeutung hat. Was also Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft umschließt. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er unsere Schuld dort getragen hat, hat Bedeutung sowohl für die Leute, die zur Zeit von Noah lebten, als für die Leute, die zur Zeit von Mose lebten, die zur Zeit von Jesaja lebten und für Leute unserer Generation. Und zwar so, dass man sagen kann, er hat unsere Schuld getragen. Das ist passiert. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wenn wir nun das Stichwort Wunde hören in diesem Zusammenhang, dann denken wir natürlich in erster Linie an die Wunden des Gekreuzigten. An die Todeswunden Jesu. An diese Wunden, die Jesus später auch als der Auferstandene dem ungläubigen Thomas zeigt und sagt, hier sind sie, die Wunden, die du sehen willst und in die du deine Hände legen möchtest. Aber ich glaube, es sind nicht nur die Todeswunden Jesu, sondern es sind auch die Lebenswunden Jesu. Es sind sowohl die Wunden, die das Sterben, dieses bittere Sterben am Kreuz geschlagen haben, aber auch die Wunden, die das Leben hier auf der Erde bei Jesus geschlagen hat. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus Christus, als er hier auf der Erde umherging, zu einem barmherzigen hohen Priester wurde. Und dann wird auch erklärt, warum er zu einem barmherzigen hohen Priester wurde. Nämlich, weil er versucht worden ist, wie wir, und in allen Stücken uns gleich geworden. Und damit das passieren konnte, ist Jesus nicht wie ein Gott, wie ein unverletzbarer Engel über diese Erde gelaufen, wie ein Besucher von einem anderen Planeten, sondern er ist ja tief eingetaucht in das Menschsein. Und das hat bei ihm Wunden geschlagen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich denke an das zum Beispiel, was Jesus als kleines Kind erlebt hat. Als es eines Tages bei Maria und Josef hieß, ihr müsst weg aus Israel. Ihr müsst nach Ägypten. Hier ist der Herodes und der ist dabei, alle Kinder umzubringen, die männlich sind. Ihr müsst euch auf die Flucht begeben vor diesem Herodes. Psychologen unserer Tage wissen, was solche frühkindlichen Erfahrungen für das Leben eines Kindes bedeuten. Heimatlosigkeit war ein Kennzeichen bei Jesus, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat. Ich habe nichts, sagt Jesus, wohin ich mein Haupt legen könnte. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer frühkindlichen Erfahrungen ihr Leben lang geprägt sind, verwundet, verletzt. Und die das nicht loswerden. Oder ich denke an die Spannung, die Jesus aushalten musste. Die Spannung, einerseits wusste er um die Berufung, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, berufen, Messias zu sein. Und auf der anderen Seite war er eingebunden in die sozialen Verhältnisse seiner Zeit. Auf der einen Seite zu erleben, ich bin wer, ich bin etwas Besonderes. Und auf der anderen Seite zu erleben, da gibt es welche, die wollen mich einfunktionieren. Die wollen, dass das Besondere in meinem Leben verschwindet und angepasst wird, nivelliert wird sozusagen. Das ist etwas, was junge Leute besonders in der Pubertät erleben. Dass sie auf der einen Seite spüren, ich bin etwas Besonderes. Ich bin anders als meine Eltern, anders als mein Vater, anders als meine Mutter. Und dann kommt das oft so rüber, vielleicht von uns als Eltern gar nicht so gemeint, du musst so werden wie wir. Und dann kommt es zum Konflikt, zu einem inneren Konflikt. Und an der Stelle entstehen viele Nöte, die Menschen durch das Leben hindurch begleiten. Es gibt Leute, die hören nie auf zu pubertieren. Bleiben ein Leben lang in der Pubertät, weil sie an dieser Stelle in der Pubertät ihre eigentlichen Probleme nicht gelöst haben. Jesus hat das auch erlebt. Dann die Ablehnung, die Jesus erlebt durch seine Familie, als er seinen Weg geht. Dieses Verstoßensein durch seine Mutter und durch seine Geschwister, die hielten ihn für wahnsinnig. Das wird ja manchmal, wenn man von Maria spricht, gar nicht so miterzählt. Dass Maria, die Mutter Jesu,
die ja eigentlich Bescheid wusste von Hause aus, was denn mit Jesus war, die auf besondere Art und Weise ihn empfangen hatte, plötzlich, als Jesus anfängt zu verkündigen und seinen Weg zu gehen, glaubt mit den Brüdern Jesu zusammen, er ist wahnsinnig. So hat sie das sich nie vorgestellt im Vorfeld, dass das mal aus ihrem Sohn würde. Und dann erlebt Jesus diese Ablehnung durch seine Familie, als er den Weg geht. Und das hinterlässt Wunden. Es ist ja merkwürdig, dass Jesus seine Mutter nie Mutter genannt hat. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist in der Bibel. Spricht immer von ihr wie von einer Frau. Das ist zwar mit Hochachtung gesprochen, aber distanziert. Darüber muss man nachdenken. Oder ich denke an die Enttäuschung, die Jesus erlebt in seinem Leben. Auch das hat Wunden bei ihm hinterlassen. Und zwar gerade, die Enttäuschungen sind ja dann am schwierigsten, wenn es Enttäuschungen sind durch Freunde, durch Menschen, die man liebt. Sind ja nicht die Enttäuschungen mit den Menschen, die einem sowieso egal sind oder die uns unsympathisch sind. Da rechnen wir schon von vornherein damit, die enttäuschen uns natürlich. Deswegen wollen wir ja auch mit ihnen nichts zu tun haben. Aber wenn es da Menschen gibt, die wir eigentlich lieben in unseren Herzen und von diesen Leuten enttäuscht werden. Denke an den Tag, wo plötzlich die Leute, die in großen Scharen hinter Jesus her waren, sich aufmachen und ihn verlassen. Und er dann den heiligen Rest der Jünger auch noch fragen muss, wollt ihr nicht auch von mir gehen? Oder wie er da am Kreuz hängt und alle ihn verlassen hatten auf diesem Weg nach Golgatha. Oder Garten Gethsemane, wo er sich von Herzen wünscht, dass sie mit ihm wachen und beten und wo er sie immer wieder schlafend findet. Auch das hat Wunden geschlagen in seiner Seele. Und wir könnten an Jerusalem denken, an die Stadt, wo sozusagen Gott wohnte im Tempel und wo Jesus eines Tages diese Stadt sieht vom Berg aus und wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft hat Gott seine Propheten zu dir gesandt. Und auch ich bin gekommen, um dich zu sammeln, dieses Volk dort, das dort lebte, zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber du willst nicht. Und er weint über Jerusalem. Interessant ist ja auch in diesem Zusammenhang, dass wir im Neuen Testament nirgendwo lesen, dass Jesus jemals gelacht hat. Obwohl er sicherlich gelacht hat, davon bin ich überzeugt. Aber es wird berichtet, dass er geweint hat. Weinen ist ja auch ein Ausdruck inneren Verwundetseins. Und ich denke dann an das Volk, das ihn einerseits hochgeputzt hat und gesagt hat, du bist der Messias, der Sohn Davids, der da kommen soll, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Am Palmsonntag und wenige Tage später schreien die Leute, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Vielleicht kennst du auch solche Verwundungen in deinem Leben. Also besonders stark erleben wir das, wenn wir fallen gelassen werden, wenn wir mal wer waren. So wie Elia. Einen großen Erfolg erringt und plötzlich depressiv in der Wüste vorgefunden wird. Kurz danach. Das macht uns am meisten zu schaffen. Ganz oben gewesen zu sein oder wenigstens halbwegs oben. Und dann plötzlich uns ganz unten zu befinden. Und das hinterlässt Wunden. Oder dann diese Erfahrung, dass der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht worden ist. Dieses Sündenbock-Phänomen, das wir in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, auch in unserer Gemeinde immer wieder kennen. Dass man immer danach fragt, wer hat denn Schuld an was? Und sich selber dabei ausblendet. Und Schuld gerne weitergibt. Es gibt ja diese nette Geschichte, wo der Vater nach Hause kommt, weil er verletzt worden ist von seinem Arbeitgeber, innerlich verletzt und lässt seinen Ärger dann an seiner Familie aus. Und die Mutter gibt es an die Kinder weiter und die Kinder untereinander und irgendwann quietscht der Dackel unterm Tisch. So läuft das ja in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir Schuld einfach immer weitergeben. Und es gibt Leute, vor allem Leute, die mit Depressionen zu tun haben, die sind wie ein Schuldmagnet. Die ziehen alle Schuld der Welt immer auf sich. Ich denke an einige Leute, die
in Bremen zu unserer Gemeinde gehörten, die mit Depressionen zu tun hatten, dann manchmal am Ausgang, wenn der Gottesdienst mal nicht so gut besucht war, dann kamen die und sagten, ja, also ich bin schuld, ich habe in der vergangenen Woche nicht genug gebetet, ist mir klar geworden. Die immer das Wort von der Schuld besonders stark und laut gehört haben. Und es gab andere mit einem dicken Fell an dieser Stelle, die es gelernt haben, einfach in ihrem Leben Schuld immer weiterzugeben und immer wieder nach einem Sündenbock zu suchen, der denn schuldig ist. Jesus ist auch so ein Sündenbock geworden. Der, der ohne Sünde war, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und das hat Wunden in seiner Seele hinterlassen. Aber was heißt das nun, durch seine Wunden, durch diese Wunden und auch durch die Todeswunden sind wir geheilt? Wie kann man geheilt werden durch Wunden eines anderen? Ich habe lange darüber nachgedacht und mir fielen drei Erfahrungen ein aus meinem Leben, die ich an dieser Stelle weitergeben möchte. Einmal ein Telefongespräch, das ich so vielleicht vor 4 Wochen geführt habe, wo jemand anrief, den ich von einer Evangelisation her kannte und der mir sagte, ich weiß nicht mehr weiter, ich bin an meine Grenzen gestoßen, ich spiele mit dem Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Und es ging in seinem Leben um eine Schuldproblematik. Um eine Sache, gegen die er schon sein Leben lang ankämpfte, und wo er den Eindruck hatte, da falle ich immer wieder auf die Nase. Und ich habe ihm zugehört, ich habe zwischendurch manchmal Ja gesagt, hier und da auch mal nachgefragt. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern, irgendwann in diesem Telefongespräch ihm gesagt zu haben, was er denn machen muss jetzt. Und ich war eigentlich persönlich sehr unbefriedigt, als wir uns dann telefonisch voneinander trennten, bis er einige Tage wieder anrief und mir sagte, ich möchte mich nochmal bedanken, dieses Gespräch hat mir sehr geholfen. Und ich habe mich gefragt, was hat ihm denn geholfen? Naja, würde vielleicht so ein erfahrener Seelsorger sagen, du hast ihm einfach zugehört. Das hilft ja auch manchmal schon, zuzuhören. Und ein anderer, vielleicht ein Frommer, würde sagen, naja, du hast wahrscheinlich während des Telefongesprächs gebetet, in der Stille, und das Gebet hat ihm geholfen. Kann ja sein. Und als ich dann persönlich fragte, was ihm denn geholfen hätte, da sagte er zu mir, weil ich das Gefühl hatte, du hast Ahnung von meiner Schuld. Du hast Ahnung von dem, was ich dir erzählt habe. Es war jetzt nicht nur aus Büchern oder aus anderen Seelsorgegesprächen, sondern von mir selber. Ich denke an einen Psychotherapeuten, ein Christ, war lange Jahre verheiratet, aber seine Ehe war ein langjähriger Kampf, eine Auseinandersetzung. Beide Ehepartner hatten eine therapeutische Ausbildung, was manchmal so als typisch dann auch formuliert wird, nicht die Psychologen, die sich selber nicht helfen können. Er war überzeugter Christ, dieser Psychologe. Und dann ging die Ehe irgendwann auseinander. Und ich muss dazu sagen, er war vor allem als Therapeut bekannt in Sachen Partnerschaftsfragen, Partnerschaftsprobleme, obwohl er ständig selber zu Hause an dieser Stelle den Kampf hatte und die Auseinandersetzung, seine Frau auch. Irgendwann trennten sie sich voneinander. Und er hat es zunächst als eine Befreiung erlebt. Und dann passierte Folgendes, dass er merkte, wie die Nachfrage nach seiner Therapie plötzlich abnahm in seinem Umfeld. Solange er in dieser Konfliktsituation lebte, kamen alle möglichen Leute zu ihm und wollten von ihm Hilfe. Und als er gewissermaßen durch eine Trennung diese Konfliktsituation gelöst hatte, kamen die Leute nicht mehr. Speziell die, die sie in Partnerschaftsfragen beraten lassen wollten. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Dass jemand gefragt ist, der selber in solchen Problemzusammenhängen lebt. Und das Dritte, was ich einfach so weitergebe, auch als eine Erfahrung, was mir geholfen hat, Antwort zu finden auf die Frage, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich habe, und da ist Hanau jetzt mit eingerechnet, in meinem Dienst 122 Evangelisationen abgehalten. War nicht gar nicht so viel, ich bin ja 32 Jahre schon Pastor, 122 Evangelisationen. Und wenn ich zurückschaue auf diese Evangelisation, dann stelle ich fest, am meisten Reaktionen kamen nach so einem Abend, nach so einer Predigt, wenn ich von meinen eigenen Nöten erzählt habe. Und am wenigsten Reaktionen kamen, wenn ich von den Siegen berichtet habe, die ich auch erlebt habe in meinem Leben. Das ist interessant, ne? Also wenn Leute merken, da steht einer, der hat auch mit seiner Not, mit seiner Schuld, mit Krankheit, mit Zweifeln, mit Fragen zu kämpfen, dann kommen sie zum Gespräch, dann kommen sie und lassen sich trösten. Womit hängt das zusammen? Der berühmte Psychologe C.G. Jung hat einmal gesagt, nur der verwundete Heiler kann heilen. Nur der verwundete Heiler kann heilen. Nur ein Therapeut, ein Seelsorger, der selber durch Anfechtung und Not hindurchgegangen ist und dabei nicht wundlos geblieben ist, hat die Fähigkeit zu heilen. Und ich habe verstanden plötzlich, was es bedeutet, durch seine Wunden, durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Da redet ein Therapeut, der über alle Therapeuten ist und der nicht wundlos geblieben ist, nicht der Starke geblieben ist. Ich habe plötzlich auch verstanden, warum Gott sich in Christus geoffenbart hat, in diesem Gekreuzigten. Und das habe ich verstanden durch eine Bibelstelle, die ich sonst immer überlesen habe. Man könnte fast sagen, durch eine Randbemerkung in der Bibel. Und damit will ich auch schließen. Und zwar gibt es einen Bericht in der Apostelgeschichte über die Apostel, über Simon Petrus, ganz speziell. Man kann sie nachlesen in Apostelgeschichte 5, ab Vers 15. Und sie gehen durch den Ort, die Apostel, Simon Petrus. Und was machen die Einwohner? Sie legen die Kranken an die Straße, und zwar so, dass der Schatten des Apostels auf sie fällt. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle schon mal gelesen habt. Und worauf der Schatten des Apostels fällt, die wurden heil. Als ich zum ersten Mal diesen Abschnitt las, da dachte ich, naja, das ist so eine primitive Frömmigkeit dieser Menschen, die Jesus ja nicht kennen. Und die sich auch an Menschen halten und vielleicht magisch sind in ihrem Weltbild, in ihrem Glaubensbild. Die legen ihre Kranken hin, damit der Schatten des Apostels auf sie fällt. Und dann habe ich ganz neu jetzt vor einiger Zeit gedacht, die Bibel ist ja voller Symbolsprache. Der Schatten des Apostels. Also nicht die Lichtseite des Apostels, die Sonne, die sozusagen aus dem Apostel herausstrahlt, sondern sein Schatten. Und ich wusste plötzlich, warum mir Simon Petrus so sympathisch ist. Und ich glaube, die meisten unter uns, die die Bibel kennen, wenn ich sie fragen würde, was ist ein Vorbild für dich in der Bibel, sagt man Simon Petrus. Warum? Weil man den Eindruck hat, der Simon Petrus hat genauso viele Wunden in seinem Herzen und in seiner Seele wie ich auch. Und weil durch den Schatten des Apostels, der auf mich fällt, ich den Apostel Simon Petrus so tröstlich finde. Was tröstlich ist, ist auch heilend. Jemand hat mal gesagt, dass die Schwächen der Heiligen uns mehr trösten als ihre Tugenden. Die Schwächen der Heiligen trösten uns mehr als ihre Tugenden. Und ich begreife plötzlich, warum das Kreuz, der Schatten des Kreuzes, der auf mich fällt, Heilung in meinem Leben auslöst. Weil ich spüre, der da gekreuzigt ist, der hat Ahnung von meinem Leben, den brauche ich gar nicht vorzumachen. Da brauche ich nichts zu beschönigen. Der ist angefochten worden wie ich, verwundet und verletzt durch Menschen wie ich. Er weiß, was es heißt, an Schuld zu tragen. Er ist ja nicht einmal selber schuldig geworden im persönlichen Sinne. Er weiß, was es heißt, zum Sündenbock zu werden. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Möchte ich heute Morgen einladen, mit deinen Wunden zu dem Verwundeten zu kommen. Mit deinem Lebensschatten zu dem Schatten des herrlichen und lebendigen Gottes. Jesus Christus ist dieser Schatten des herrlichen und lebendigen Gottes. Der gekreuzigte Christus ist dieser Schatten. Und zu erleben, wie du durch seine Wunden geheilt wirst. Und du musst gar nichts tun. Das ist ja das Merkwürdige. Die Kranken, die zu Petrus gebracht wurden, in seinen Schatten gelegt wurden, die haben ja selber gar nichts getan. Sie wurden dort sogar noch hingelegt und hingebracht. Keiner hat gerufen mir, ich möchte dieses, ich bekenne jetzt und was weiß ich. Keine Methode. Sondern der Schatten fiel auf sie. Und nun ist Simon Petrus ja schon längst im Wartezustand, im Paradies und wartet mit all den anderen und letztendlich ja auch mit uns auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Aber der Schatten des Kreuzes fällt noch immer, auch heute Morgen, hier in diesem Gottesdienst, auf dich und auf deine Wunden. Und ich lade dich ein, sie einfach Jesus hinzuhalten. Durch seine Wunden werden deine Wunden geheilt.